Ein herzliches Willkommen zu unserem Thema des heutigen Tages. Ich möchte gerne mit einer Geschichte, bevor wir dann zusammen beten, einsteigen, die ich vor einiger Zeit gelesen habe in einer prominenten adventistischen Zeitschrift. Und dort schreibt eine Frau von ihrer Mutter, die in einer Einrichtung lebt für betreutes Wohnen, und sie begegnet dort einem älteren Mann, der auf sie wirkt wie ein Universitätsprofessor. Und er hat lockere Businesskleidung an und sie nimmt dann an, das könnte ein Besucher sein. Und als sie diesem Mann dann nach einiger Zeit noch einmal begegnet in dieser Einrichtung für betreutes Wohnen, hat ihr ihre Mutter vorher mitgeteilt: Ich habe einen neuen Nachbarn seit einiger Zeit, aber ich bin mir nicht sicher, ob er alle seine fünf Sinne beieinander hat. Und als dann das Gemeindemitglied aus New Mexico, als sie dann diesem Mann wieder begegnet in der Einrichtung für betreutes Wohnen, da sagt er zu ihr zwei Worte. Fast zu Hause oder almost home im Englischen. Der Titel unserer Predigt heute: Wir sind fast zu Hause. Und ich würde gerne, bevor wir in unseren Bibeltext einsteigen, mit einem Gebet unser Thema heute einleiten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass wir wissen dürfen, wenn wir auf die Zeichen der Zeit schauen, dass wir fast zu Hause sind. Danke dafür, dass du uns Hoffnung gibst auf neues und auf ewiges Leben. Und wir bitten dich jetzt ganz besonders, dass du bei uns bist, uns mit deinem Heiligen Geist führst und leitest, wenn wir dein Wort öffnen. In deinem Namen bitten wir, Herr Jesus. Amen. Ich habe bei der Vorbereitung dieser Predigt zurückgedacht an eine Zeit in meiner Kindheit. Ich habe in meiner Kindheit in einem Teil von Deutschland gewohnt, in einem Dorf, wo, bevor man in unsere Straße einbiegt, ein sehr steiler Hügel nach oben geht. Und ich kann mich erinnern, als ich dann ein paar Jahre älter gewesen bin und man manchmal versucht, dann mit dem Fahrrad, ohne abzusteigen, den Hügel nach oben zu fahren, dass man irgendwann dann versucht, bis zum Ende durchzuhalten, was wirklich schwierig war. Und irgendwann fangen die Beine an, weh zu tun, man ist durstig, es ist heiß im Sommer. Aber der Gedanke daran, dass man fast zu Hause ist, gibt einem die Kraft, noch die letzten Meter durchzuhalten. Zu Hause ist für viele Menschen besonders. Nicht nur, weil wahrscheinlich die meisten Menschen zu Hause besser schlafen. Es ist sogar so, dass oft Menschen, wenn sie merken, dass sie kurz vor dem Tod stehen und sie sind vielleicht in einem Krankenhaus oder einer anderen Einrichtung, dass sie sich wünschen, zu Hause zu sterben. Der Begriff Zuhause macht mit dem Menschen etwas. Und wenn man erlebt hat, so wie ich, dass man lange Zeit in seiner Kindheit oder in seiner Jugend vielleicht ohne wirkliches Zuhause aufgewachsen ist, dann macht das etwas und löst etwas in einem Menschen aus. Vor fast 2000 Jahren wurde der Apostel auf Befehl Roms auf eine kleine, dürre Felseninsel im Ägäischen Meer verbannt, auf Patmos. Es war um das Jahr 90 nach Christus, dass alle Apostel außer Johannes gestorben waren und auch er war schon ein alter Mann geworden. Petrus wurde gekreuzigt, Paulus geköpft, Jakobus war auch nicht mehr da und auch die Mutter von Jesus, um die sich Johannes gekümmert hat, war in dieser Zeit nicht mehr bei ihm. Und als Johannes auf dieser für viele wahrscheinlich unwirtlichen Felseninsel sitzt, da zeigt ihm Gott unter anderem einen Blick auf die neue, ewige und wunderschöne Heimat, die er für seine Kinder vorbereitet hat. Ich möchte gerne in den ersten Bibeltext mit euch einsteigen, aus dem Buch der Offenbarung, Offenbarung Kapitel 21. In dem Zuhause, das Gott für dich bereitet hat, gibt es keine Tränen und kein Meer mehr. Und Johannes schreibt hier in Offenbarung 21, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen: Siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Vers 4: Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Ich kann mich noch daran erinnern, als wir, meine Frau und ich, haben mehrere Jahre in Portugal gelebt und gearbeitet. Und ich kann mich noch daran erinnern, als wir uns am letzten Sabbat, als wir dort waren, von den Geschwistern in unserer Gemeinde verabschiedet haben. Und die Portugiesen, es ist nicht so, dass es für die Deutschen nicht gilt, aber sind sehr herzliche Menschen. Da begrüßt man sich oft mit Küsschen in der Gemeinde. Und ich kann mich noch erinnern, als ich auf eine damals schon ziemlich alte Schwester zugegangen bin und ihr die Hand gegeben habe. Und ich habe gesagt, vielleicht, wenn Gott es so führt, werden wir irgendwann wiederkommen. Und ich kann mich noch an ihre Worte erinnern, dass sie gesagt hat, ich weiß nicht, ob ich noch da sein werde. Auf der neuen Erde wird es so sein, dass es keine Beerdigungsprozessionen mehr gibt. Auf der neuen Erde wird es auch keine Grenzposten mehr geben, die Menschen und Familien voneinander trennen. Es wird keine Trauerzüge mehr geben. Und was uns in unserer Zeit vielleicht auch bekannt ist, es wird keine Menschen mehr geben, die sich von ihren Geliebten in den letzten Momenten nicht mehr verabschieden können. In Vers 1 heißt es, und das Meer gibt es nicht mehr. Johannes hat das geschrieben, während er auf Patmos war. Und es gibt eine sehr interessante Aussage dazu im Bibelkommentar auf der Seite 550. Und dort heißt es, das Meer trennt Freunde. Es ist ein Hindernis zwischen uns und denen, die wir lieben. Unsere Verbindungen werden durch das weite, unergründliche Meer unterbrochen. Auf der neuen Erde wird es kein Meer geben und kein Ruderschiff wird dort mehr kreuzen. In der Vergangenheit wurden viele, die Gott liebten und ihm dienten, in Ruderschiffen an ihren Sitzbänken festgekettet und gezwungen, den Willen grausamer, hartherziger Menschen auszuführen. Es war für mich eine interessante Aussage, weil ich vorher nie so in diesem Sinn über dieses Detail nachgedacht habe. Und als ich nachgeforscht habe, habe ich gesehen, dass die Hugenotten, die Protestanten in Frankreich gewesen sind, dass es zum Beispiel unter der Zeit von König Ludwig dem 14. eine Zeit gab, wo es ihnen verboten war, auszureisen aus dem Land vor den Repressalien. Und dass es aber Hugenotten gab, das müssen insgesamt Tausende gewesen sein, die zur Strafe auf die Galeeren mussten. Und in einem Zeitungsbericht wird berichtet von einem jungen Mann, der eigentlich aus einem wohlhabenden Haus kam und der versucht hat zu fliehen vor den Repressionen und der auf den Galeeren gelandet ist. Ich habe vor einiger Zeit, als ich bei einer Kindersingwoche mitgearbeitet habe, habe ich den Kindern eine Weltkarte gezeigt und ich habe ihnen gezeigt, wisst, wir haben Freunde und einer befindet sich auf den Philippinen in Asien, ein anderes Ehepaar ist auf der anderen Kartenseite der Welt und wieder andere Menschen sind wieder in anderen Ländern und ich weiß nicht, ob wir diese Menschen jemals wiedersehen werden. Wie schön wird es sein auf der neuen Erde, wenn all die Menschen, die getrennt wurden durch Umstände oder durch andere Dinge, wenn sie einmal für ewig wieder zusammen sein werden. Der zweite Punkt unserer Predigt, in dem Zuhause, das Gott für uns bereitet hat, werden wir sehen, dass jeder Kampf es wert war, gekämpft zu werden. Wir gehen wieder in die Offenbarung, Offenbarung 21, und wir lesen weiter ab Vers 5. Und es heißt hier ab Vers 5, und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden geben aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst. Wer überwindet, der wird alles erben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Wir finden diese Worte, wer überwindet, öfter in der Offenbarung. Die Worte zeigen uns auch, es gibt Kämpfe, die gekämpft werden müssen und Schwierigkeiten, die überwunden werden müssen, wenn wir einmal auf der neuen Erde sein möchten. In Apostelgeschichte heißt es in Kapitel 14, als Paulus und Barnabas die Seelen der Jünger gestärkt haben, dass sie gesagt haben, wir müssen durch viele Bedrängnisse ins Reich Gottes eingehen. Der Weg ins Reich Gottes ist kein bequemer Weg. Das ist ein Weg, wo es Konflikte gibt, ein Weg mit Schwierigkeiten, aber das Schöne dabei ist, dass wir den Weg nicht allein gehen müssen, sondern dass Christus mit uns geht. Und ich habe mich manchmal gefragt, ob es möglich ist, dass Gott vielleicht manche Schwierigkeiten und Umstände hier auch zulässt, damit wir unsere Herzen nicht so sehr an die jetzige Erde binden, sondern mehr Sehnsucht haben nach der himmlischen Heimat. Paulus sagt im Römerbrief in Kapitel 8, Vers 18: Ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Welt nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Spurgeon hat einmal gesagt: Die Freuden des Himmels werden sicherlich für die Sorgen der Erde entschädigen. Im Buch Propheten und Könige heißt es auf der Seite 515: Bald werden wir den sehen, auf den sich unsere Hoffnung auf ewiges Leben gründet. Und in seiner Gegenwart werden die Prüfungen und Leiden dieses Lebens wie an nichts erscheinen. Es ist sehr wichtig, dass wir mehr über die neue Erde nachdenken und dass wir uns mehr bewusst machen, dass kein Kampf, den ich mich hier entscheide zu kämpfen mit Christus auf dieser Erde, vergeblich gekämpft sein wird. Wenn wir Menschen haben, die uns vielleicht enttäuschen oder die uns angreifen oder hinter unserem Rücken reden, und ich mich dann aber doch entscheide, auf die Knie zu gehen und Gott um den Geist der Liebe und Vergebung zu bitten, auf diese Menschen zuzugehen, dann wird das ein Kampf sein, den ich nicht vergeblich gekämpft habe. Wenn der Feind versucht, mich zu entmutigen, weil mir bewusst geworden ist, dass ich vielleicht einen Charakterzug habe, der mich zu etwas Schlechtem wieder verleitet hat, und der Feind versucht, mich zu entmutigen mit dem Gedanken, es ist alles nicht so schlimm, du wirst sowieso nie überwinden, und ich mich dann aber entscheide, auf die Knie zu gehen und Gott darum zu bitten, dass er mir hilft, zu überwinden in seiner Kraft, dann wird das ein Kampf sein, den ich nicht vergeblich gekämpft habe. Wenn ich einen schweren Verlust erleide im Leben und vielleicht am Grab eines geliebten Menschen stehe und der Teufel versucht, mir den Gedanken einzupflanzen, wie kann Gott das nur zulassen, wenn du ihm all die Jahre gedient hast und ich mich aber entscheide, auf die Knie zu gehen und Gott mein Herz zu geben und alles anzunehmen, was er mir schenkt, dann wird das ein Kampf sein, den ich nicht vergeblich gekämpft habe. In den 1980er Jahren gab es eine interessante Geschichte, es ist eine wahre Geschichte. In einer indischen Stadt, wo ein Junge in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen ist, namens Saru Brierley. Und als er 5 Jahre alt war, nimmt ihn sein Bruder mit auf einen Bahnhof in einer kleinen Stadt. Und sein Bruder lässt ihn auf dem Bahnhof zurück. Die Familie ist sehr arm. Sein Bruder sucht auf den Gleisen unter anderem nach Essensresten. Der 5-jährige Saru sitzt dort auf der Bank. Und irgendwann, als er zu sich kommt, wird ihm bewusst, sein Bruder ist nicht mehr da. Und er sieht vor sich einen Zug stehen und er steigt in den Zug ein. Und das Nächste, an das er sich erinnern kann, ist, dass er ungefähr 1600 Kilometer weit entfernt ist in einer der größten Städte Indiens, die bekannt ist für ihre Slums in Kalkutta. Und er schlägt sich mehrere Wochen durch auf der Straße, hat viel Glück, dass ihm nichts Schlimmes passiert. Und schließlich wird er zur Adoption freigegeben, weil man seine irdischen Eltern, seine Mutter, nicht ausfindig machen kann. Und er kommt zu einem Ehepaar nach Tasmanien, aber die Frage, als er Student wird, nach seiner Herkunft, wird in ihm sehr, sehr stark. Er hat sich die Frage früher auch schon gestellt, aber dann entscheidet er sich, etwas zu tun, wo manche Menschen vielleicht im Voraus gesagt hätten, das ist sinnlos. Nämlich, er lädt sich Google Earth herunter und er zoomt sich dann durch Häuser, er schaut sich Felder an, Straßen, und er dreht jeden Stein um über Google Earth, und er macht das über Monate, über Wochen und Monate. Vernachlässigt seine Familie, vernachlässigt sein Studium, um den Platz zu finden, wo er herkommt. Und schließlich entwickelt er eine bessere Methode. Er überlegt sich, wie schnell sind die Züge in Indien in den 80er Jahren gefahren. Und er weiß auch die Zeit, die er im Zug verbracht hat, von dem Bahnhof bis nach Kalkutta. Und schließlich zieht er einen Kreis um Kalkutta mit dem Radius, den er sich vorstellt. Und schließlich, nach langer Zeit, findet er ein Bild, das er sich als kleiner Junge eingeprägt hat, auf dem Bahnhof, wo er war. Er findet die Schienen wieder und den Wassertank, die immer in seinem Gedächtnis geblieben sind. Und nach ungefähr einem Vierteljahrhundert findet er zurück nach Hause. Ich denke, wenn man Sir Rube Rearley heute fragen würde, er lebt heute immer noch, waren es all die Stunden, all die Monate, die schmerzenden Augen, die Müdigkeit, vielleicht schlechtere Ergebnisse im Studium. War es dir all das wert gewesen, dein Zuhause zu finden? Ich glaube, dann brauchen wir nicht auf die Antwort zu warten. Er würde uns antworten, dass es all das mehr als wert gewesen ist, um das Zuhause zu finden. Wir dürfen sicher sein, dass keine Anstrengung, die wir mit Christus unternehmen, schließlich einmal nichts wert gewesen sein wird, dass es jede Anstrengung wert war, wenn wir in unserer himmlischen Heimat angekommen sind. Es gibt eine sehr schöne Aussage in dem Buch Christus kommt bald auf der Seite 199. Und dort heißt es, was uns in der Vorsehung Gottes unverständlich war, wird uns in der zukünftigen Welt erklärt werden. Wir werden erkennen, dass die unendliche Liebe uns Erfahrungen machen ließ, die uns schwer zu schaffen machten. Wenn uns gezeigt wird, mit welch zärtlicher Fürsorge er alles so einrichtete, dass es zu unserem Besten diente, dann wird uns unaussprechliche Freude erfüllen. Der letzte Punkt in unserer Predigt, wir gehen wieder in Offenbarung Kapitel 21. Alle, die dieses Zuhause betreten werden, werden aufgrund der Gnade und Liebe Gottes dort sein. Offenbarung 21, Vers 10 bis 14. Und dort schreibt Johannes, und er brachte mich im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die große Stadt, das heilige Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herabkam, welche die Herrlichkeit Gottes hat. Und ihr Lichtglanz gleicht dem köstlichsten Edelstein wie ein kristallheller Jaspis. Und sie hat eine große und hohe Mauer und 12 Tore und an den Toren 12 Engel und Namen angeschrieben, nämlich die der 12 Stämme der Söhne Israels. Von Osten her gesehen 3 Tore, von Norden 3 Tore, von Süden 3 Tore und von Westen 3 Tore. Und die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine und in ihnen waren die Namen der 12 Apostel des Lammes. Natürlich wissen viele von uns, dass die 12 Söhne Jakobs Repräsentanten sind von Israel und die 12 Apostel die Namen Repräsentanten der Evangeliumsgemeinde. Wenn wir uns aber einige Menschen hinter den Namen anschauen, so wie Petrus, der Christus verleugnet hat, Thomas, der gezweifelt hat, Jakobus und Johannes, die Donnersöhne, und auch von den Namen der 12 Söhne Jakobs wissen wir, da gab es Leute, die waren in Morde verwickelt, dann sehen wir Menschen, die durch Gottes Gnade verändert worden sind. Es heißt in Offenbarung 22 in Vers 17, und der Geist und die Braut sprechen, komm, und wer es hört, der spreche, komm. Und wen da dürstet, der komme, und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Ich finde den Ausdruck sehr schön, die 3 Worte im Deutschen, wer da will. Das heißt, jeder, der möchte, kann durch die Tore dieser Stadt eingehen. Es heißt im Leben Jesu, wer da will, kann Frieden mit Gott haben und das ewige Leben erlangen. Um in diese Stadt einzugehen, braucht man keine berufliche Qualifikation. Ich brauche kein gutes Führungszeugnis und ich muss nicht einmal von allen Menschen gut angesehen sein um mich herum. Er hat Kronen für alle, die überwunden haben, heißt es im Geist der Weissagung. Er hat weiße Kleider für die Gerechten. Er hat eine ewige Welt der Herrlichkeit für alle, die nach Herrlichkeit, Ehre und Unsterblichkeit streben. Jeder, der die Stadt Gottes betritt, ist ein Sieger. Er wird nicht als ein verurteilter Verbrecher hineingelangen, sondern als Sohn Gottes. Jesus hat vollständig dafür bezahlt, dass du und ich, dass wir einmal dort sein können. Ich möchte euch gerne mitnehmen in unsere letzte Geschichte über Die Liebe zwischen einem Vater und seinem Sohn. Seine wahre Geschichte, die mich so sehr bewegt hat, dass ich mir das Buch dazu gekauft habe. Die Geschichte handelt von Dick und Rick Hoyt. Dick Hoyt ist leider gestorben vor einiger Zeit. Und die Geschichte fängt so an, dass Dick und Judy Hoyt, ein Ehepaar aus Amerika, dass Judy schwanger wird und sie freuen sich auf ihr Kind. Und es wird aber festgestellt, dass Rick eine Krankheit hat. Er kann nicht sprechen und er kann auch nicht laufen. Hat eine schwere Hirnschädigung. Und die Ärzte empfehlen den Eltern, ihn in einer Einrichtung abzugeben. Und ihnen wird sogar empfohlen, vergesst ihn und lebt euer Leben weiter. Das hatten schon einige Familien vor ihnen gemacht. Aber Dick und seine Frau haben sich vorgenommen, dass sie Rick aufwachsen lassen möchten wie ein ganz normales Kind. Und sie bringen ihm bei, das Alphabet zu lesen. Sie versuchen ihm den Unterschied klarzumachen zwischen heiß und kalt, dass er heiße Dinge nicht berühren soll. Und seine Mutter kämpft für ihn sogar, dass er ins normale Schulsystem integriert wird. Als Rick ein junger Mann ist, entwickeln Ingenieure von einer Universität einen Computer, mit Hilfe dessen sich Rick mitteilen kann, indem er Buchstaben auf dem Bildschirm auswählt und so kommunizieren kann. Eines Tages hört Rick Hoyt von einem Benefizlauf, der veranstaltet wird für einen Sportler, der sich verletzt hat. Und zum Erstaunen seines Vaters bittet er nicht seinen Sportlehrer darum, mit ihm dieses Rennen zu laufen, was ungefähr 8 Kilometer lang ist, sondern er bittet seinen Vater, ob er mit ihm das Rennen laufen kann. Das Interessante ist, sein Rollstuhl war damals eher so nach außen hin gesehen eine Mischung zwischen einem Einkaufswagen und einem Hochstuhl, also gar nicht gemacht fürs Laufen. Und schließlich, als Dick mit seinem Sohn Rick Hoyt an der Startlinie steht, da haben wahrscheinlich die wenigsten erwartet, dass die beiden das Rennen beenden werden. Als Dick Hoyt dann vor dem Rollstuhl seines Sohnes noch einmal niederkniet, da fragt er ihn: Möchtest du wirklich, dass wir laufen? Wir können immer noch abbrechen. Aber das Lächeln seines Sohnes zeigt ihm, dass er unbedingt möchte, dass sie dieses Rennen zusammen laufen. Und sie kommen schließlich an nach ungefähr 8 Kilometern und sie gehen über die Ziellinie. Und sie gehen nicht als Letzte, sondern als Vorletzte ins Ziel. Nach dem Rennen war Dick Hoyt so verausgabt, dass er 3 Tage danach noch Blut im Urin gehabt hat. Ihm hat alles wehgetan. Und als er auf dem Boden lag, als sie wieder zu Hause angekommen sind, da merkt er, dass Rick anfängt, in seinen Computer zu tippen. Und er steht auf und liest die Botschaft, die sein Sohn schreibt. Und sein Sohn hat geschrieben, sinngemäß: Papa, weißt du, wenn ich laufe, dann fühlt es sich so an, als ob ich nicht behindert wäre. Und Dick Hoyt sagt sich in dem Moment, das wird nicht das letzte Rennen sein, das wir zusammen gelaufen sind. Und die Geschichte der beiden ist so erstaunlich, dass sie schließlich sich qualifizieren für den Boston Marathon in einer Zeit, die besser ist als die Zeit, die Lance Armstrong gelaufen ist in seinem ersten New York Marathon, der mehrere Jahre die Tour de France gewonnen hat. Und Dick und Rick Hoyt schaffen es schließlich, dass sie im Ironman in Hawaii, dass sie Triathlons machen, indem Dick Hoyt mit seinem Sohn auf einem Fahrrad, wo 2 sitzen können, die ganze Triathlon-Distanz fährt, indem er seinen Sohn in ein Boot setzt, das aufblasbar ist, und er mit einem Seil verbunden ist mit dem Boot und die ganze Distanz schwimmt. Und sie schaffen es schließlich, in die Ironman Hall of Fame zu kommen. Was das Erstaunliche ist an ihrer Geschichte und ich glaube eine wichtige Lektion, die wir daraus lernen können, weil es einen Vater gab, der seinen Sohn, sein Kind, das viele aufgegeben hatten, wo auch manche Ärzte gesagt haben, gib ihn in eine Einrichtung, dass aufgrund der Liebe eines Vaters für sein Kind Rick Hoyt, der von vielen aufgegeben wurde, die schwierigsten Rennen beenden konnte und über die Ziellinie ging. Wir haben einen Vater im Himmel, der uns so sehr liebt und der das Beste für uns gegeben hat. Und auch wir dürfen die Hoffnung haben, egal was unser Handicap sein mag aus der Vergangenheit, egal welche angeerbten oder anerzogenen Neigungen zum Bösen wir vielleicht haben, dass wir gewiss sein dürfen, wenn wir unser ganzes Herz Jesus schenken, dass unser himmlischer Vater dafür sorgen wird, dass wir über die Ziellinie des Lebens gehen und einmal mit ihm auf einer neuen Erde für immer zusammen sein werden. Wenn dich die Weltsituation und die momentanen Dinge, die hinter den Kulissen vielleicht vor sich gehen, verängstigen, dann denke daran, wir sind fast zu Hause. Wenn manchmal die Kämpfe im Leben dir zu stark werden und du die Anfechtungen besonders stark spürst und wie Satan dich bedrängt und du vielleicht manchmal menschlich von den Emotionen her geneigt bist, aufzugeben in deinem Kampf, dann denke daran, wir sind fast zu Hause. Demjenigen, dem kein Preis zu hoch war, um dich zu erlösen und dich auf eine neue Erde zu nehmen, ohne Tränen und ohne Trauer und ohne Leid. Es lohnt sich, dass wir demjenigen jeden Tag, jeden Moment unser ganzes Herz schenken, denn wir sind fast zu Hause. Wir möchten nochmal zum Abschluss ein Gebet zusammensprechen. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du dein Liebstes für uns dahingegeben hast. Wir danken dir dafür, dass wir trotz allen vielleicht Dingen, die wir mitbringen aus unserer Vergangenheit, trotz allen Prägungen, die vielleicht nicht deinem Ideal entsprechen, dass wir durch deine Kraft neue Menschen und Überwinder werden können. Und dass wir sicher sein dürfen, dass du jeden, der wirklich möchte und der dir alles schenkt, über die Ziellinie des ewigen Lebens führen wirst. Vater im Himmel, lass uns bitte niemals vergessen, egal in welchen Stürmen wir stehen und was auch immer auf uns zukommt, dass wir einen Vater haben, der uns über alles liebt und dass wir fast zu Hause sind. In deinem Namen, Herr Jesus. Amen.